Ist ja fantastisch. Technik funktioniert wunderbar. Also von mir auch einen sehr schönen, fröhlichen guten Morgen und einen gelungenen Gottesdienst wünsche ich uns. In diesem Psalm 86, der erste Vers, das war glaube ich Vers 4, den du als erstes vorgelesen hast. Genau, ich habe es gerade nochmal nachgelesen, habe mich erkundigt, welcher Psalm das war. Ich kann mir das so schlecht merken. Da steht, gib deinem, also Luther schreibt, gib deinem Knecht ein fröhliches Herz. Und das war genau meine Situation in den letzten Monaten. Weil ich so gemerkt habe, diese ganzen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese ganzen schlechten Nachrichten, die Weltsituation, alles und manches, was auch im Privaten war und beruflich war, hat mich gedrückt. Und eigentlich würde ich mich als fröhlichen Menschen sehen, der gerne auch andere mit seiner Fröhlichkeit ansteckt. Vielleicht ist es eine falsche Wahrnehmung von mir selbst, aber so habe ich mich immer wahrgenommen. Aber ich habe in den letzten Wochen und Monaten wirklich gemerkt, da ist mir was verloren gegangen. Weiß nicht, wie es euch geht. Es wird ja doch viel gestorben zurzeit. Und es ist ja also auch so viel Uneinigkeit da. Und ich möchte hinzufügen, es ist auch unter uns Christen viel Uneinigkeit da. Auch das hat mich gedrückt. Eigentlich sind wir ja dazu da, das Evangelium, die beste Botschaft der Welt zu verkünden. Wie können wir uns da uneinig sein? Aber das ist ein anderes Thema. Jedenfalls, das ist so der Mut, also diese Haltung, in die ich geraten bin. Und es hat mich selbst gestört und es war halt so. Und dann habe ich letztes Wochenende auf der Zugspitze verbracht. Da, wo Bayern sogar noch schöner ist als in Thalfingen. Und selbst als in Elchingen, also als ganz Elchingen. Wir haben einem Freund von mir, also eine Gruppe, hat einem Freund von mir zum 50. eine Nacht im Iglu auf der Zugspitze geschenkt. Und es war wirklich saukalt. Das Wetter war aber hervorragend, deswegen war es so kalt. Und wir sind da bei Sonnenschein hochgefahren, haben diesen Schnee genossen. Ich liebe Schnee, wenn die Sonne drauf scheint. Ich liebe Schnee nicht immer, also ich finde, so auf dem Gehweg ist Parshipen auch wirklich überschätzt und führt auch manchmal dahin, dass es irgendwie ja nicht zur Freude beiträgt, der Schnee. Aber da auf der Zugspitze, Wahnsinn. Und dann ist so langsam die Sonne untergegangen und der Mond hat gescheint. Deswegen, wir haben Sterne gesehen, also es war ein Sternenhimmel, aber der Mond war einfach sehr, sehr hell und hat bis Innsbruck, also mindestens bis Innsbruck, die schneebedeckten Gipfel bescheint und dieser Schnee im Mondlicht und diese Gipfel, es war, das, es, also ich kann es gar nicht so beschreiben, wie toll das war. Und dann sind wir in diesem Schnee mit so Poporutschern Schlitten gefahren, alte Menschen wie ich, und hatten einen Riesenspaß. Und dann haben wir eine Schneewanderung gemacht und dann gab es Käsefondue. Und nee, 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 ich höre nicht auf. Nee, 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 nee. Weil das sind, nee, nee, ich höre nicht auf. Es geht, wir müssen noch ein bisschen aushalten. Und dann habe ich mich mit einem meiner besten Freunde in den Whirlpool gesetzt und ein schönes Bier aufgemacht. War wirklich so. Und dann habe ich das Bier leer getrunken und dann wurde es auch ein bisschen kühl im Whirlpool. Es waren minus 18 Grad. Also nicht der Whirlpool, sondern die Luft. Und dann in die Sauna. Also dafür leben wir doch, oder? Für solche Momente, wo man denkt, hier ist gut, hier ist es gut, hier ist richtig super, hier ist alles wie für mich gemacht. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst gut sein allen Menschen, Der Herr ist nahe. Das steht in Philipper 4, Vers 4 und ist der Predigtext für heute. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Wie ist es jetzt mit dieser Freude im Alltag? Nach dieser Sehnsucht, die, glaube ich, in uns allen ist, nach solchen Momenten, wie nach so Zugspitzmomenten. Die ist doch in uns allen drin. Und ich glaube, dass diese Sehnsucht, dass diese tiefe Sehnsucht nach solchen Momenten, nach so einem Leben, was mich auch nachhaltig beeindruckt. Also ich bin tatsächlich da oben auf dem Zugspitzplatt eine Stunde lang gestanden und habe bei minus 18 Grad in den Sternenhimmel geguckt. Ich konnte mich nicht satt sehen. Und das begleitet mich jetzt noch die ganze letzte Woche habe ich mich daran gefreut. Und habe gedacht, ja, so soll es sein. Und es hat mich tatsächlich auch über manches, was stressig war jetzt die letzte Woche, hat mir da geholfen. Ich dachte, das, was ich hier in meinem Alltag erlebe, das ist nur ein Teil dessen, was die Welt ausmacht. Der andere Teil findet auf der Zugspitze statt. Und genau gleichzeitig. Und diese Sehnsucht nach solchen Momenten, das ist was, bin ich überzeugt davon, hat jeder Mensch. Eine Sehnsucht nach Hause kommen. Eine Sehnsucht nach Heil. Eine Sehnsucht nach, dass alles passt. Dass es sich fügt. Dass wir mit der Natur und miteinander einfach gut zusammenleben. Man könnte sagen, der moderne Begriff dafür ist resonieren. Wir nehmen das auf, was das Gegenüber zeigt oder hat oder spricht und nehmen es mit in den Alltag und lassen uns dadurch verändern. Das bedeutet Resonanz. Und für solche Resonanzmomente leben wir doch eigentlich. Das ist doch das eigentliche Leben. Momente, wo es nicht im gleichen Trott weitergeht. Wo wir rausgerissen werden und rausgenommen werden aus unserem Dahinsiechen. Aus morgens aufstehen, arbeiten gehen, abends ins Bett gehen und morgens geht es ganz genau gleich weiter und immer die gleichen Kollegen und immer der gleiche Ehepartner. Nein, der ist natürlich immer bestens. Aber so diese Momente, die wir dann tatsächlich mitnehmen, die uns verändern dürfen, die wir auch offen annehmen, dafür leben wir doch eigentlich. Ich habe schon gesagt, ich liebe Schnee. Und an dem Schnee auf der Zugspitze wird deutlich, was das Problem da dabei ist. Das Problem beginnt da, wenn wir den Anspruch auf solche Momente erheben. Wenn wir sagen, das steht mir zu. Und jetzt tue ich alles dafür, dass der nächste Moment kommt und der übernächste Moment kommt und der überübernächste Moment kommt. Weil, und das sieht man am Schnee am allerbesten, es entzieht sich uns. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch als Kind, wenn ihr als Kind wart, erinnert an die Eisblumen am Fenster oder an Schneeflocken, wie wunderschön die waren, wie wir gestaunt haben. Eiszapfen. Und wir nehmen es in die Hand und es zerrinnt uns buchstäblich zwischen den Fingern. Noch ein Fakt auf der Zugspitze. Der Gletscher auf der Zugspitze, der Schneeferner, ist im Moment noch 26 Meter dick und verliert jedes Jahr 2 Meter. Das heißt, ich werde einer der Letzten sein, der ihn gesehen hat. Es zerrinnt uns buchstäblich durch die Finger. Und ich sehe einen Zusammenhang zwischen, wir machen uns diese Schneeerlebnisse, das Skifahren, das Schneewandern, wir machen uns das verfügbar und es ist am Ende nicht mehr da. Ich sehe einen Zusammenhang zwischen diesem Ergreifen wollen und zwischen den Fingern zerrinnen. Das ist doch auch unsere Lebenswahrheit. Wir sehnen uns nach diesen Glücksmomenten. Wir sehnen uns danach und wir tun alles dafür, dass wir glücklich werden. Und es zerrinnt uns zwischen den Fingern. Und noch ein Fakt von der Zugspitze. Die Zugspitze besteht aus Muschelkalk. Also das Gestein ist Muschelkalk. Und was hält die Zugspitze zusammen? Was hält dieses Gestein zusammen, wisst ihr es? Ja, du bist doch ein Bergsteiger. Was hält denn? Muschelkalk ist so ein ganz brüchiges Zeug. Was hält es zusammen? Permafrost. Das heißt, die Zugspitze ist vielleicht gar nicht mehr da irgendwann, wenn es weiter taut. Es zerrinnt uns zwischen den Fingern. Und jeder Mensch hat diese Sehnsucht. Ich habe ein wunderbares Buch gelesen. Ich mach, glaube ich, selten Werbung, aber dafür muss man Werbung machen. Das ist ein Buch von Hartmut Rosa. Hartmut Rosa ist ein Soziologe, der in Jena lehrt und ein Buch geschrieben hat, das heißt Resonanz. Der hat sich mit diesen resonierenden Momenten, mit Resonanz und unserer Sehnsucht nach Resonanz, nach Veränderung, nach echter Beziehung, nach echtem Leben, hat ein Buch geschrieben, mega dick, wissenschaftlich, nichts für mich. Aber er hat ein Folgebuch geschrieben, das heißt Unverfügbarkeit. Und da spricht er genau diesen Gedanken viel besser, als ich das könnte, legt er das dar. Was passiert, wenn wir Anspruch auf diese Momente erheben? Er sagt, zunächst machen wir alles sichtbar und wecken die Sehnsucht und den Neid. Der andere hat es schon gesehen, ich nicht. Ich sage nur Beispiel Bucketlist. Was muss man noch alles gemacht haben, damit wir sterben können? Im zweiten Schritt machen wir es erreichbar. Was kostet so ein Flug nach New York? Wir machen alles erreichbar. Die Welt ist klein geworden. Sei es durch Bilder über Social Media oder sei es durch Reisen, wie auch immer, es ist erreichbar. Und dann machen wir es beherrschbar. Wir versuchen, die Natur so und die Welt so zu beherrschen, dass wir es im letzten Schritt nutzbar machen können. Das heißt, wir wollen verfügen über diese Momente. Wir wollen verfügen über unsere Sehnsucht. Wir wollen uns befriedigen mit der Erfüllung all unserer Träume. Aber er sagt auch, die wahre Freude, freut euch alle Wege, die kommt aus dem Unverfügbaren. Aus den Momenten, die wir nicht gestalten können. Die einfach kommen. Die einfach so sind, wie sie sind. Und je mehr wir versuchen, uns die Welt verfügbar zu machen, sichtbar, erreichbar, beherrschbar, nutzbar, desto unverfügbarer macht sie sich. Ich könnte viele Beispiele nennen, die besten sind hier drin. Also wer sich mit dem Thema befassen will, gerne dieses Buch lesen, das ist fantastisch. Bisschen pessimistisch, aber fantastisch. An einem Beispiel, und wenn wir dann sehen, es ist eine Lüge, dass alles erreichbar ist. Es ist eine Lüge, dass alles beherrschbar ist. Es ist eine Lüge, dass alles nutzbar ist. Was entsteht dann daraus, wenn wir an dieser Sehnsucht festhalten? Aggression. Und ich glaube, dass das, was wir teilweise auf den Straßen und in unserer Gesellschaft und auch in den Gemeinden teilweise erleben, die Folge davon ist, dass wir uns alles verfügbar machen wollen. Und wir sehen, es reicht nicht für jeden. Und gleichzeitig hören wir in der Werbung, im Fernsehen jeden Tag, du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Und gleichzeitig hören wir in jedem Sportinterview, mit das ist meine andere Leidenschaft, Sport, also zugucken, hören wir von jedem Profisportler, der irgendeine schwierige Phase hatte, und dann Erfolg hatte, der steht vorne und sagt, und an meiner Person und an meinem Verlauf kann man sehen, dass jeder alles erreichen kann. Das sollten wir unseren Kindern nicht mehr erzählen. Denn das führt in eine Aggression. Weil es nicht so ist. Wir leben von diesen Momenten, aber wir können sie uns nicht verfügbar machen. Ein anderes Beispiel, um das nochmal deutlich zu machen. Ich hatte einen, auch so ein, als Kind, einen wahnsinnig, ein wahnsinniges Ereignis, wo ich jetzt noch drüber strahle. Damals habe ich noch Fußball gespielt. Nicht so gut, aber ich gerne. Und wir waren auf dem Bauernhof meiner Großeltern in Nordrhein-Westfalen und haben da Fußball gespielt. Riesenfamilienfest, schon das war toll. Der Tag war hervorragend, tolles Wetter, tolles Grillfleisch, toller Kartoffelsalat von meiner Oma und so weiter. Alles war angerichtet. Und wir haben auf dem Scheunenvorplatz Fußball gespielt und da stand das Auto meiner Tante. Und meine Tante musste nochmal was aus dem Auto holen und ist zum Auto gelaufen, hat die Tür aufgemacht, hat es rausgeholt und in dem Moment habe ich geschossen. Also den Ball geschossen. Also der Boden war auch uneben, aber ich habe ihn echt nicht gut getroffen. Und der ist dann tatsächlich, sie hat die Tür zugeschlagen und im allerletzten Moment, als sie die Tür schon losgelassen hat, ist der Ball ins Auto geflogen, nichts ist kaputt gegangen, Tür zu, Ball ist drin. Das fand ich ein Mega-Erlebnis. Es hat alles gepasst. Und alle haben, also die Stimmung war toll, alle haben gelacht, alle haben sich gefreut. So muss es doch sein. Es hat alles gepasst. Aber wenn ich mir diesen Moment verfügbar machen würde, die Aggression wäre groß. Weil dass es nochmal passiert, die Wahrscheinlichkeit ist extrem gering. Extrem gering. Da gehen viele Autos kaputt. Und das zeigt, wir können uns diese Momente nicht verfügbar machen. Freut euch alle Wege. Freut euch alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch, schreibt Paulus. Und ich habe den Eindruck, Paulus hat es an die Philipper geschrieben, aber ich habe den Eindruck, er hat es mir geschrieben. Und er hat es vielleicht uns 2024 geschrieben. Freut euch alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Und dann ist da noch dieser kleine Zusatz in dem Herrn. Freut euch in dem Herrn alle Wege. In dem Herrn. Wir haben es vorhin schon gesungen. Ich kannte das Lied nicht, deswegen kann ich es jetzt auch nicht wiedergeben. Aber wir haben gesungen von einem Gott, der sich sichtbar macht. Habt ihr es gemerkt? Ich sag mal, der sich verfügbar macht. Könnte das tatsächlich sein, dass Gott, der Unverfügbare schlechthin, der die Welt erschaffen hat, der die Zugspitze erschaffen hat, der das Leben erfunden hat, der die Ozeane in seiner Handfläche hält, könnte das sein, dass der sich verfügbar macht? Könnte der sein, dass der hinter diesen Momenten auf der Zugspitze steht? Könnte das sein? Und könnte das sein, dass es uns gut tut, den Blick wieder mehr von dem, was er erschaffen hat, auf ihn selbst zu lenken? Könnte das sein? Ich bin, der ich bin, sagt dieser unverfügbare Gott. Ihr könnt mich nicht ändern. Ich bin, der ich bin. Ich tue, was ich tue. Ich bin gnädig, wem ich gnädig bin. So bin ich. Das heißt, wir können ihn nicht einkasteln. Wir können ihn nicht materiell oder ideell festhalten. Er ist noch so viel größer. Und ja, er entzieht sich auch immer wieder. Er macht sich auch immer wieder merkwürdig unverfügbar. Er ist der Unverfügbare. Hiob kann da ein Lied davon singen. Aber interessanterweise sagt Hiob am Ende seiner ganz schweren Geschichte: Ich kannte Gott nur vom Hörensagen. Und jetzt habe ich ihn gesehen. Könnte es sein, dass in unserem Leben, gerade in den Dingen, die wir nicht im Griff haben, sich einer zeigt, der uns echte Freude geben will, der für diese resonierenden Momente zuständig ist, der sagt, und ich bin bei dir. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. Drei Beispiele. Erstens, die Gnade Gottes. Die Gnade ist ja an sich unverfügbar. Das Wesen der Gnade ist, dass ich es mir nicht verdienen kann. Das Wesen der Gnade ist, dass ich es nicht machen kann. Das Wesen der Gnade ist, dass da ein viel größerer, mächtigerer, stärkerer ist, der mir sagt, ich bin dir gnädig. Und das ohne Vorbedingungen. Und Gott sagt, in alledem, in dem wir drinstecken, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ist das ein resonierender Moment? Könnte das sein, dass Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen? Versuch's nicht selbst. Versuch nur nicht mal selbst, dir gnädig zu sein. Meine Gnade genügt. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Das Zweite, was unverfügbar ist, worin Gott sich aber immer wieder in diesen Momenten zeigt, ist für mich das Wort Gottes. Hier redet er zu uns. Manchmal tut's weh. Manchmal baut's auf. Aber wenn wir offen sind für sein Reden in seinem Wort, dann resonieren wir. Also nur ein Beispiel. Ich bin einmal vor ein paar Jahren, habe ich daneben gegriffen. Habe Dinge gemacht, die waren falsch. Und ich bin tatsächlich auch in geistliche Not gekommen, weil ich nicht wusste, kann Gott da damit umgehen? Und ich bin in dieser Zeit eines Nachts wach geworden. Und es war, wie wenn jemand zu mir sagt, wie wenn ich es hören würde, dass da einer zu mir sagt, es werden wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen. Und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen. Und dann noch, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich glaube, dass ein Schritt zur Freude, ein Schritt dahin, dass wir resonieren, dass wir uns nicht kaputt machen lassen von Ereignissen, sondern dass wir trotzdem ein fröhliches Leben leben können, ein resilientes Leben. Nicht nur resilient, sondern ein resonierendes Leben, dass wir dahin kommen, wenn wir Dinge, die passieren, im Wort Gottes sehen. Und wenn wir vor allen Dingen offen sind, immer noch offen sind für das Reden Gottes durch dieses uralte Buch. Ich weiß, das sind schwierige Gedanken drin, das sind auch Dinge drin, wo ich Gott nicht verstehe. Und im Alten Testament tue ich mich wirklich manchmal schwer und im Neuen Testament manchmal auch. Aber ich erlebe immer wieder, das war jetzt nur die Spitze des Eisbergs, was ich gerade erzählt habe mit nachts. Ich erlebe immer wieder, dass es trifft. Ich erlebe immer wieder, dass es mich verändert. Und ich erlebe immer wieder, dass ich gerade in schwierigen Zeiten, dass sich das im Wort Gottes manifestiert, dass Gottes Name Immanuel ist. Mittendrin. Ich bin bei dir. Wir sollten offen sein für die Gnade. Das ist vielleicht die einzige Voraussetzung, sich öffnen dem. Wir sollten offen sein für Gottes Wort. Und das Dritte, das Gebet. Ich glaube, dass Gott und Mensch, und das kommt auch nicht von uns Menschen, sondern es kommt von Gott, aufeinander bezogen sind. Ich glaube, dass Gott eine Sehnsucht für solche Momente in uns reingelegt hat, von denen ich am Anfang gesprochen habe, ob das jetzt auf der Zugspitze oder in der MHP-Arena in Stuttgart ist, ist egal. Aber ich glaube, dass Gott so eine Sehnsucht nach solchen Momenten in uns reingelegt hat, weil es am letzten Endes die Sehnsucht nach Gott ist, die alle Menschen haben. Und Gott und Mensch sind aufeinander bezogen. Der Mensch kann nicht ohne Gott leben. Gott ist der Erfinder des Lebens. Und Gott möchte nicht ohne den Menschen leben. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Gott und Mensch sind aufeinander bezogen. Gott und Gott, der Unverfügbare, wird im Gebet direkt ansprechbar. Wir nehmen nicht nur Gottes Reden auf durch sein Wort, sondern wir sind im Dialog. Und Gott resoniert auf unser Gebet. Er scheint sich danach zu sehnen, mit Menschen in Kontakt zu treten. Besonders aber resoniert der Mensch mit Gott im Gebet. Gebet verändert mich. Beim Gebet geht es eben nicht um Zauberei und um mir die Welt verfügbar zu machen und Gott möchte doch bitte noch die letzten Bedingungen so schaffen, dass es mir gut geht und ich glücklich werde. Darum geht es im Gebet nicht. Sondern im Gebet geht es darum, sich in einem Vertrauensverhältnis einem auszuliefern, einem anzuvertrauen, der es gut mit mir meint. Und bei dem ich weiß, dass meine Bedürfnisse gut aufgehoben sind. Und dass er es am Ende vielleicht trotz allen Widrigkeiten gut macht. Und deswegen ist Gebet immer ergebnisoffen. Wir dürfen unsere Wünsche äußern und Gott reagiert drauf. Aber wir dürfen uns in seine Hand begeben und ihm vertrauen, dass er es gut macht. Ergebnisoffen. Das ist Resonanz. Und bei all den Problemen, in denen wir sind und die ich auch wahrnehme, ich habe am Anfang davon gesprochen, könnten wir es auch umdrehen und fragen, wieso fragen wir uns eigentlich nicht, warum es so oft gut geht? Ich habe das Glück und ich empfinde das wirklich als großes Glück, jetzt muss ich mal ganz kurz auf die Uhr gucken. Ein bisschen habe ich noch, oder? Danke. Ich empfinde es wirklich als großes Glück, Säuglinge durch meinen Beruf, Säuglinge in ihrer Entwicklung zu begleiten. Wenn man sich mal überlegt, was dann so nach der Geburt, was wir da in der Hand halten, aus einer Spermienzelle und aus einer Eizelle. Ihr glaubt doch nicht, dass es durch Zufall immer so gut oder so oft so gut geht. So schrecklich wie das ist, wenn es nicht gut geht. Aber in aller Regel geht es gut. Und wenn ich mir dann noch überlege, was nach der Geburt an Hirnentwicklung notwendig ist, damit so ein Kind, das am Anfang nur saugen und schreien kann, aufsteht. Dass ein Kind greifen lernt und sich was in den Mund steckt. Dass ein Kind Kontakt aufnimmt und reagiert auf das Lächeln. Das ist doch nicht selbstverständlich. Wir könnten fragen, bei all dem, was wir durchmachen, wir könnten auch fragen, warum geht es eigentlich so oft gut? Und warum bin ich eigentlich so oft davon gekommen? Auch das könnten wir uns fragen. Und dieses Vertrauensverhältnis, dass Gott es am Ende gut macht und dass die Hand, in die ich mich begebe, die sicherste ist, was ich mir vorstellen kann, das zeigt sich im Gebet, im ergebnisoffenen Gebet. Ich lege es dir hin. Offen sein für Gottes Reden, offen sein für seine Gnade, offen sein im Gebet. Und ich glaube, dass das drei Schritte sind, wie wir zur Freude im Herrn kommen. Wir sehen, ja, er ist ansprechbar. Ja, er ist hier. Ja, er antwortet. Und das ist ein zukunftsfähiges Konzept, weil ich überzeugt bin, dass uns diese Freude niemand mehr nehmen kann, weil er sich verfügbar gemacht hat. Weil er gesagt hat, ja, ich bin hier. Und das, was ich sage, gilt. Und jetzt sind da noch so zwei Sätze. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Freut euch in dem Herrn alle Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Was wäre das für ein missionarisches Konzept, wenn wir sagen würden, ab jetzt soll mich die Freude am Herrn bestimmen. Was wäre das für ein ansteckendes Konzept? Und was wäre das für ein ansteckendes Konzept, wenn wir neu auf unsere Mitmenschen zugehen würden, echt zuhören würden und in den Momenten, die sich ergeben, ihnen weitergeben, was mein Leben ausmacht, die Freude am Herrn. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Was wäre das für ein Konzept, wenn wir nicht festhalten würden an Momenten, die wir gar nicht festhalten können, sondern das, was wir haben, und das, was wir wissen und unsere Gewissheit weitergeben würden an andere. Unsere Güte weitergeben würden an andere. In einer Zeit, in der Güte nicht mehr so eine große Rolle spielt und jeder nur an sich denkt. Ist natürlich sehr einseitig formuliert jetzt, aber die Welt wird kälter. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen, allen Menschen, allen Menschen, allen. Und dann steht da noch, und das ist ja auch Grund zur Freude und vielleicht die Begründung, dass Paulus schreibt, freut euch in dem Herrn alle Wege, der Herr ist nahe. Der Herr ist nahe. Ich kenne in meinem Leben Phasen des Zweifels und der Ungeduld. Und es ist ja schon so, so nahe ist er doch gar nicht. Wir warten jetzt schon 2000 Jahre. Wie lange sollen wir denn noch warten? Und was machen wir in der Zwischenzeit? Lohnt es sich wirklich, auf einen Gott zu warten, der schon 2000 Jahre auf sich warten lässt, oder beschäftige mich lieber mit meinen persönlichen Bedürfnissen auf meine Art und Weise? Der Herr ist nahe. Er wird kommen. Und er ist schon gekommen. Auf der einen Seite ist uns versprochen, eine neue Welt Gottes. Wenn der Herr wiederkommt, dann wird alles, das Leben umfassend so, wie ich es am Anfang auf der Zugspitze beschrieben habe. Davon bin ich überzeugt. Auch emotional wird es so. Aber es dauert noch ein bisschen. Und wir müssen noch so ein bisschen aushalten. Und wir müssen noch so ein bisschen auch durch schwere Zeiten durch. Aber am Ende wird es die Zugspitze. Vielleicht sogar noch ein bisschen besser. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen weiter im Konzept, sonst dauert es wirklich zu lang. Und in dieser Spannung leben wir. Auf der einen Seite dieses Wissen, wir kriegen die Zugspitze. Und nicht nur das, wir kriegen auch Offenbarung 21, Vers 3, die Hütte Gottes bei den Menschen, er selbst wird unter ihnen wohnen, er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Gibt es irgendetwas Tröstlicheres? Gibt es irgendein zukunftsfähigeres Konzept, als dass Gott selbst bei den Menschen wohnt und sich vereint mit ihnen und die Welt endlich so sein wird, dass alles gut ist. Aber gleichzeitig ist es im Moment noch nicht so. Aber bis dahin, eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Sollten wir so leben, wie wenn es jetzt schon wäre? Wie wenn Gott jetzt schon da wäre? Wie wenn mitten in diesem Chaos manchmal und in meinen Krankheiten und meinen Problemen Gott sagt, und ich bin bei dir. Und ich wohne jetzt schon hier. Und ich bin da. Es gibt ein Wort, das es fantastisch ausdrückt, finde ich, wie wir diese Zeit leben sollten. Und das ist das Wort Amen. Es ist noch nicht so. Und Amen bedeutet aber, so soll es sein. So soll es sein. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freut euch. So soll es sein. Es wird so sein. Aber so soll es jetzt schon sein. Und so möchte ich jetzt schon leben. Und da möchte ich jetzt schon meinen Blick drauf richten. Und so möchte ich mein Leben jetzt schon gestalten, in dieser Gegenwart Gottes. Und so möchte ich mit meinen Mitmenschen umgehen, wie wenn es jetzt schon so wäre, dass Gott hier ist. So soll es sein. Und dieses so soll es sein ist manchmal auch ganz schön trotzig. In einer Zeit, wo es noch nicht so ist. Wo ich lebe und sage, es ist noch nicht so, aber so soll es sein. Und lieber Gott, fang bei mir an. Amen. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich kann dir nicht genug danken, dass du in die Welt gekommen bist. Ich kann dir nicht genug danken, dass du mich erlöst hast. Ich kann dir nicht genug danken, dass du mich in eine Beziehung mit dem Vater gestellt hast. Und ich möchte dich bitten, dass das mein Leben prägt. Ich möchte dich bitten, dass diese Freude größer ist als alle Not. Und ich möchte dich bitten, dass diese Freude ansteckend ist. Und ich möchte dich bitten, dass du mich in deiner Hand hältst. Und ich danke dir, dass du zu dem allem deine Gnade gibst. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns erfüllst mit deiner Freude, morgen, übermorgen, die nächste Woche und für den Rest unseres Lebens. Amen.